Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 16. Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Mit dabei ist wie immer Anne.
Hi.
Vincent.
Hi.
Und ich, Daniel. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Und zwar haben wir das erste Mal einen Gast. Und zwar ist es kein geringerer als Ben Lund. Aber ich denke, der Ben kann sich mal selber vorstellen, oder?
Ja, hi. Danke, dass ich hier sein darf zum 16. Podcast. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Ben. Bin so vor 4 Jahren rüber nach Amerika gegangen. In den College-Fußball zuerst und jetzt spiele ich bei SC Cincinnati und bin momentan in Louisville in der USL für das Jahr.
Okay, alles klar. Und will jemand von euch gerade anfangen mit den Fragen? Einer von euch beiden?
Darfst du anfangen. Kein Problem.
Ich?
Ja.
Okay, alles klar. Und zwar fange ich jetzt mal gerade an, Ben. Und zwar, wie sieht's denn mit deiner Familie aus und auch gerade mit deinen Freunden, die du in Berlin hast? Also erstmal, wie haben sie dich unterstützt während deiner College-Zeit und vor allem, wie unterstützen sie dich jetzt?
Am Anfang war das natürlich ein bisschen schwer für alle, so nachzuvollziehen, dass ich jetzt nach Amerika gehe. Damals war ich so 18, knapp 19. Und da ist dann so normalerweise die Zeit, da hat man jetzt gerade sein Abitur in der Tasche und vielleicht studiert man jetzt irgendwo in Deutschland oder spielt Fußball irgendwo in Deutschland. Das war auch so immer so mein Plan, dass ich jetzt irgendwo halt immer noch Fußball spiele halt, aber in Deutschland. Ja, und dann kam halt so die Idee auch, dass ich Richtung Amerika gehen werde zum College-Fußball. Das war dann schon für meine Freunde und Familie, das war dann schon doch erstmal sehr weit weg. Haben wir überlegt, natürlich Amerika, das sind irgendwie 10 oder 19 Stunden Flugzeit und dann auch die 6 Stunden Zeitverschiebung. Das war einfach so ein kleiner Schock für alle, aber haben sich alle sehr schnell dran gewöhnt und ich bin mit allen regelmäßig im Kontakt. Meine Eltern kommen einmal im Jahr mich besuchen. Von daher ist der Support echt da und ist jetzt auch kein Problem, weil viele meiner Freunde sind halt auch eher so Fußballer, weißt du, und vielleicht mal einer spielt jetzt in Karlsruhe oder einer spielt irgendwie in Würzburg. Da sind alle irgendwie verteilt und von daher ist es jetzt irgendwie kein Problem, denn über Weihnachten komme ich normalerweise nach Hause und dann fallen dann auch halt meine ganzen Freunde ein, die haben halt auch mit der Winterpause, die sind auch alle zu Hause in Berlin, dann sieht man sich dann alle zusammen und von daher ist das kein Problem.
Okay, alles klar, will jetzt jemand von euch dann weitermachen? Mhm.
Und was war dann sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass du Deutschland verlassen hast und USA dein Glück versucht hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe 4 Jahre bei Hertha BSC gespielt und von der U17 bis zur U23 war alles mit dabei. Also ich war dann mehr so, in ein Jahr war ich in der U17, habe dann so ein bisschen so die U19 übersprungen. Ich war dann direkt so auch im Kader der U23 schnell, auch als, weiß nicht, war ich ja 17. Und saß auch einmal, durfte ich auch auf der Bank sitzen, im Bundesligaspiel von Hertha. Das war natürlich ein super, super Erlebnis. Und dann sah es auch ganz gut aus im Profifußball. Das war ja auch immer so mein Traum, ne? Dann nach 4 Jahren, dann ging es dann irgendwie halt nicht mehr so weiter, also Richtung Profifußball bei Hertha. Ich hätte dann noch in der zweiten Mannschaft bleiben können und ich hätte damals auch einen sehr guten Berater und ich hätte auch irgendwie zu verschiedenen Probetrainingen gehen können und wie eine andere zweite Mannschaft, sei es irgendwie, was weiß ich, irgendwie Schalke oder Dortmund zweite Mannschaft oder ich hätte irgendwie in die dritte Liga als zweiter, dritter Mann gehen können. Aber das war dann nicht so, was ich mir dann irgendwie vorgestellt habe, weil ich hatte, wenn man über als kleiner Junge an den Profifußball denkt, dann will man ja schon irgendwie spielen und man will auch irgendwie vor Fans spielen und irgendwie in einem Stadion. Und das war mir dann alles irgendwie nichts, also wie ich mir das vorgestellt habe. Und irgendwie auch gerade in der zweiten Mannschaft, da ist ja dann auch immer, hat man dann die Profi-Torhüter von der ersten Mannschaft, wenn die irgendwie Spielpraxis wollen, dann spielen die halt auch in der zweiten Mannschaft, da kann man halt nicht viel machen. Und ich wollte halt immer ganz gerne spielen, weil ich gut bin, weil ich irgendwie überzeuge. Das war dann halt nicht so gegeben wie in der zweiten Mannschaft. Und da hat mir ein Freund vom College-Fußball erzählt. Und das war für mich die perfekte Lösung, dass ich dann noch irgendwie meinen Schulabschluss machen kann. Also den Uni-Abschluss und dann halt noch auf einem gut, sehr guten. Ich habe mich sehr gewundert, wie gut das College-Level hier in Amerika auch ist. Und dann hat das dadurch dann durch den College-Fußball über die MLS-Draft auch irgendwie doch noch geklappt zum Fußball.
Ja, sowas ist immer wieder schön, wenn es dann doch irgendwie klappt. Auch wenn es woanders ist.
Absolut.
Und immerhin, auch ein Jonathan Klinsmann konnte sich zuletzt ja nicht bei Hertha so richtig durchsetzen und wechselt jetzt gerade.
Ja, das stimmt. Also, das ist halt einfach nicht einfach. Gerade in Deutschland ist die Konkurrenz brutal hoch. Und da braucht man natürlich ein bisschen Glück, muss natürlich auch sehr gut sein. Und wie gesagt, die Konkurrenz ist halt einfach brutal. Und gerade irgendwie bei so einem Club wie Hertha, die haben da so viele gute Talente und auch junge Talente, die nachkommen. Und da muss man, wie gesagt, ein bisschen Glück haben. Auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was da richtig die Mixtur ist, um es da zu schaffen. Aber halt irgendwie so, halt, man braucht natürlich Talent, man muss sich hart durchsetzen, man braucht ein bisschen Glück. Klinsmann, der ist halt auch ein guter Torwart, ne? Aber hat halt auch irgendwie nicht so richtig den Durchbruch geschafft. Und ich glaube, der ist jetzt nach Österreich gewechselt, ich weiß es gar nicht. Aber wie gesagt, in Deutschland ist das einfach sehr, sehr schwer, weil die Konkurrenz so hoch ist. Und bei mir hat es aber in Amerika bis jetzt ganz gut geklappt.
Ja. Und da ist ja auch, in Deutschland ist ja auch das Niveau, sage ich mal, viel größer wie jetzt in den USA. Da ist es wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen leichter, sich durchzusetzen. Zur Not, wenn es jetzt vielleicht mit der MLS nicht geklappt hätte, wäre man ja vielleicht trotzdem vom College in die USL oder so gekommen. Oder? Denke ich mal.
Ja, absolut, würde ich jetzt sagen. Also Deutschland, die Bundesliga, zweite Bundesliga ist natürlich das Level extrem hoch. Und dann halt im College-Fußball sieht man halt viele, viele Jungs, so wie ich halt, ne, die irgendwie in der zweiten Mannschaft irgendwo gespielt haben, vielleicht auch irgendwie in der dritten Liga. Und die, wenn die dann zum College-Fußball kommen, sind dann ja fast schon so Überflieger. Und dann viele Scouts von MLS-Teams, die kennen dann schon vom College. Hat man, sag ich mal, schon einen kleinen Vorteil, weil die Ausbildung halt einfach in Deutschland auch sehr gut ist. Gerade bei Bundesligisten oder Zweitligisten. Also da hat man, sag ich mal, schon so einen kleinen Vorteil. Trotzdem ist das Level auch, ich war wirklich sehr überrascht vom College-Fußball, ist das Level echt nicht schlecht. Und da muss man sich halt auch erstmal natürlich durchsetzen, das ist auch ein Konkurrenzkampf, wie es in jeder Mannschaft auf der Welt ist. Hat man irgendwie einen Konkurrenzkampf in der Mannschaft und und dadurch man hat dann praktisch 4 Jahre Zeit, sich für die MLS-Combine zu empfehlen, irgendwie gute Leistungen zu zeigen im College-Fußball, dass man da eingeladen wird zur MLS-Combine, die einmal im Jahr ist und dann hoffentlich im Draft gedraftet zu werden. Aber ich würde schon sagen, dass man so halt irgendwie als Deutscher oder Ausländer, wenn du doch irgendwie in England irgendwo in der Zweitmannschaft gespielt hast, hat man schon einen gewissen Vorteil durch die Ausbildung im Vergleich zu anderen, jetzt sage ich mal, amerikanischen College-Spielern.
Mal eine Frage zum College oder so ein bisschen die Verbindung zu Ausbildung und Profifußball. Ist dir irgendwie ein Unterschied aufgefallen zwischen dem oder im Alltag zwischen der College-Zeit und der Zeit bei Hertha? Weil da gingst du ja auch noch zur Schule.
Das stimmt, ja. Ich bin damals auf die Pölchau-Oberschule gegangen. Das ist so eine Sportschule in Berlin, die das auch relativ so gut kombiniert, also den Leistungssport mit der Schule. Im Prinzip kann man sagen, der Alltag war relativ gleich. Also wir im College hatten jetzt immer morgens Training und dann nachmittags hatten wir Schule. Und so war das bei mir auch irgendwie, als ich in Berlin noch zur Schule gegangen bin. Nur der Unterschied ist halt, dass man irgendwie auf dem Universitätsgelände, auf dem Campus lebt, gerade in den ersten 1-2 Jahren. Da hat man halt so mehr so ein College-Leben, wie man das aus dem Fernsehen auch manchmal kennt, weil so wie mal eine Party, Hausparty hier und da, und es sind halt mehr alles so auf dem Campus. Was ich persönlich irgendwie auch gut finde, also wenn man auf dem Campus schon lebt, dann muss man nur irgendwie zum Hörsaal oder zum Unterrichtsraum, kann man nur latschen oder das Fahrrad nehmen, was ich ganz entspannt finde. Wenn man jetzt irgendwie zur Uni in Berlin geht, da muss man dann irgendwie dann doch schon relativ weit fahren oder die U-Bahn nehmen. Aber im Prinzip ist das jetzt nicht so der große Unterschied. Der Unterschied ist natürlich, wenn man jetzt im College-Fußball ist, dass man fliegt ja nochmal nach Kalifornien, um zum Auswärtsspiel zu fahren, oder man fliegt nach irgendwie Colorado. Und man muss dann aber trotzdem natürlich noch die Uni gleichzeitig machen. Das heißt, wenn man irgendwie im Flieger sitzt, muss man dann doch irgendwie noch einen Aufsatz schreiben. Oder ja, genau.
Ja. Für diejenigen, die es nicht wissen, die beiden großen Universitäten in Berlin, also zum Beispiel die Freie Universität und die Humboldt-Universität, haben beide nicht so einen klassischen Campus, sondern sind über die ganze Stadt verteilt. Die FU eher in Dahlem. Also da fährt man sehr weit. Das gibt halt nicht diesen klassischen Campus. Ich habe noch eine Nachfrage. Im Vergleich zur Uni oder Schulzeit, wie ist der Alltag jetzt? Hast du da mehr Ruhe oder hast du vielleicht den Uni-Abschluss noch gar nicht und musst deshalb noch weiter büffeln?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich habe praktisch noch ein Semester übrig an Kursen. Und die werde ich jetzt im August, von August bis Dezember, werde ich jetzt mein Uni-Abschluss fertig machen. Aber jetzt wurde ich ja im Januar wurde ich ja gedraftet und habe jetzt erstmal keine Kurse genommen bis jetzt. Und da ist der Alltag schon wesentlich entspannter. Wir haben am Tag Training. Vielleicht haben wir noch mal so eine Fitness-Session irgendwie am Nachmittag verteilt, aber es ist auch irgendwie, sag ich mal, vielleicht maximal ein, zwei Mal in der Woche. Und ja, so als Profifußballer jetzt, weil viele meiner Freunde haben halt auch irgendwie immer erzählt, jetzt aus Deutschland, die haben sehr viel Freizeit und das trifft auch auf mich zu. Weil im Prinzip mein Arbeitstag ist so gegen 1-2 Uhr beendet und dann habe ich halt viel Freizeit. Und viele, die jetzt schon so relativ lange im Profigeschäft sind, die sagen auch, man muss sich irgendwie so ein Hobby noch zulegen, weil, wie gesagt, ein normaler Mensch, der arbeitet irgendwie, der geht um 8 Uhr aus dem Haus und kommt um 5 wieder. Und ich irgendwie gehe um 8 Uhr aus dem Haus und bin schon um 1 oder 2 Uhr zu Hause. Deswegen habe ich schon ein bisschen mehr Freizeit als alle anderen. Habe ich jetzt erstmal genossen, so jetzt die ersten 6-7 Monate. Aber im August muss ich noch meine Uni zu Ende machen. Deswegen, das wird dann auch mal irgendwie ein bisschen stressig. Irgendwie, weiß gar nicht, habe ich glaube ich 5 Kurse. Und dann auch mit Auswärtsspielen und Training und Spielen zu verbinden. Das ist dann nicht immer so einfach. Dann, glaube ich, fühle ich mich wieder zurück im College. Da war das mehr so. Der gleiche Alltag.
Und mit was kann man College-Fußball jetzt ungefähr vergleichen? Also jetzt in Bezug auf Deutschland, welches Niveau hat es?
Ah, das ist eine gute Frage. Da habe ich mich immer auch viel mit Freunden von mir drüber, haben wir darüber diskutiert. Und ich glaube, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein paar Mannschaften, also jetzt zum Beispiel, ich habe ja für die University of Akron drei Jahre lang gespielt und wir waren jetzt eigentlich mal eine der besten Mannschaften im College-Fußball. Ich glaube, so die besten Mannschaften, die könnten schon so eine Regionalliga, gute Regionalliga-Niveau, da haben wir schon. Ich weiß nicht, ob die in der dritte Liga rankommen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber so, ich glaube, so der Rest ist irgendwo zwischen so Oberliga und Regionalliga, würde ich definitiv sagen. Und im Endeffekt kann man die MLS halt auch nicht mit der Bundesliga vergleichen. Also die MLS ist, glaube ich, so, kann man vielleicht mehr mit der zweiten Liga mehr vergleichen, manche Teams mehr, also auf Drittliga-Niveau, also würde ich das irgendwie. Ja. Kann man sich das vorstellen.
Und wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn du dich auf Spiele vorbereitest? Ist es gerade, wenn es in die kälteren bzw. in diese wärmeren Regionen geht? Oder auch gerade Stichwort Jetlag?
Naja, also der maximale Jetlag, den man jetzt hier haben kann in Amerika, sind 3 Stunden. Das war natürlich immer nicht einfach, wenn wir jetzt von Ohio, ich habe ja im College-Fußball in Ohio gespielt und da hatten wir jetzt oft ein Auswärtsspiel. Das dauert dann schon dann in Kalifornien, das ist dann schon echt nicht einfach. Ne? Da haben die dann natürlich immer einen Vorteil. Und meistens, wenn wir ein Auswärtsspiel in Kalifornien hatten oder irgendwie in Utah oder so, da haben wir meistens auch immer verloren. Weil das einfach schon anstrengende Reisen sind. Auf der anderen Seite habe ich ja in Ohio gespielt und Ohio wird auch relativ kalt im Winter. Deswegen, wenn wir jetzt Heimspiele im Winter hatten, hatten wir mehr so einen Vorteil. Weil andere Teams waren jetzt nicht so die Kälte gewöhnt oder oft hat es auch mal geschneit. Ja, aber ansonsten ist das, sag ich mal, jetzt momentan spiele ich in der USL, da haben wir jetzt keine Reisen nach Kalifornien, da ist so die Liga mehr unterteilt in West und East. Und da haben wir jetzt nicht so große Auswärtsreisen, deswegen ist da, glaube ich, mehr so, kann man das vergleichen mit so einem Bundesliga-Alltag, muss ich jetzt mal sagen, von der Ferne, vom Reisen her. Also das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, da reisen wir jetzt vielleicht mal 1-2 Tage früher an, trainieren dann noch irgendwo, wo wir halt spielen, sag ich mal, Philadelphia ist jetzt nicht so weit oder New York. Reisen wir dann vielleicht 1-2 Tage früher an, trainieren nochmal und dann geht's ins Spiel.
Mhm. Und wie würdest du persönlich die USL Championship, wo ja Louisville spielt, und du ja gerade auch. Wie würdest du die ungefähr einschätzen? So, was macht der Reiz an der Liga aus, vielleicht im Gegensatz zu der großen MLS?
Gute Frage. Also erstmal so, ich habe von dem Niveau her, kann man schon fast so mit der dritten Liga vergleichen, würde ich sagen. Für mich jetzt die USL war, hat jetzt schon doch so einen Reiz gehabt für mich, weil ich jetzt einfach die Chance kriege zu spielen. Also ich bin bei einem super, super Team hier bei Louisville. Die haben jetzt die USL 2 Jahre lang hintereinander gewonnen. Und jetzt zweimal hintereinander Meister geworden. In Amerika gibt's das ja leider nicht so mit dem Aufstieg- und Abstiegsmodell. Interessante Geschichte. Also Cincinnati war ja letztes Jahr auch noch in der USL. Und die sind jetzt in die MLS gekommen und das funktioniert halt so, dass man sich da irgendwie halt einkaufen muss. Man braucht halt irgendwie einen Investor, der sich da irgendwie einkauft, praktisch in die Liga. Und ja, so ein bisschen unterschiedlich. Aber die USL war jetzt für mich so attraktiv, weil ich jetzt einfach hier die Chance hatte zu spielen erstmal. Und wenn ich dann jetzt praktisch ein Jahr Spielpraxis habe auf einem Profi-Level, da kann jetzt, sag ich mal, auch ein MLS-Team sieht dann, aha, prima, der hat jetzt auch sich in der USL durchgesetzt, hat jetzt ein Jahr lang gespielt. Das ist doch schon mal ein Unterschied zwischen USL und dem College. Man sieht dann halt so ein MLS-Team, kann halt schon, hat praktisch die Fakten schwarz auf weiß, halt wie ich mich mache, auch vor Zuschauern. Also wir spielen so jedes Heimspiel vor so ungefähr 10.000 Zuschauern. Und das ist dann doch schon mal so ein kleines Upgrade im Vergleich zum College. Wo man dann vielleicht vor 3.000, 4.000 Zuschauern spielt und jetzt hier haben wir jedes Heimspiel vor mindestens 10. Und genau. Und jetzt, ich bin ja noch unter Vertrag mit Cincinnati und für die ist das, glaube ich, auch ganz gut zu sehen, dass ich mich jetzt hier durchsetzen kann und spiele und auch vor vielen Zuschauern und auch auf einem besseren Niveau. Und das wird dann, werde ich natürlich profitieren, dann hoffentlich, wenn ich dann nächstes Jahr zurück zum MLS-Team gehe, dass die mir dann da auch ein bisschen mehr gleich mal vertrauen.
Hoffen wir mal stark. Du hast ja vorhin mal kurz dieses Auf- und Abstiegssystem angesprochen, was ja in der im amerikanischen Fußball nicht so gibt. In der USL sollte es ja eingeführt werden zwischen Championship, USL 1 und 2. Meinst du, das ist... Ja, das soll, glaube ich, in 2 Jahren oder so wollen die das dann so langsam einführen.
Okay.
Und wollte ich wissen, könntest du dir dann auch vorstellen, dass das klappt in der USL soweit? Weil mit der MLS wird es ja eher schwieriger mit diesen Owner-Ganzen.
Ja, also ich würde sagen, in der USL Champion wird es, glaube ich, definitiv funktionieren. Finde ich auch eine gute Sache. Jetzt gerade so mit Auf- und Abstieg in der MLS, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt momentan klappt. Hoffentlich vielleicht in so 5 oder 10 Jahren. Weil halt auch viele USL-Teams haben halt einfach nicht so die gewissen Standards, was man halt braucht für die MLS, also sprich Stadien oder so Infrastruktur oder so eine Akademie. Das haben ja die meisten USL-Teams gar nicht, dass die noch so eine Jugendakademie haben. Und es sind einfach so gewisse Standards, die man halt jetzt, sag ich mal, braucht, um in der MLS zu sein. Aber ich glaube, in der USL wäre das eine prima Sache. Das würde auch so ein bisschen mehr so den Konkurrenzkampf so beleben und ich hoffe, dass das auch in der MLS irgendwann kommen wird, aber ich glaube persönlich würde ich sagen, das dauert bestimmt noch so 5 oder 10 Jahre.
Ja. Okay, alles klar, aber das soll jetzt mal vorerst für Take 1 gewesen sein. Wir machen eine kurze Pause und dann hört ihr gleich weitere Fragen von uns und weitere Antworten von Ben Lund. Bis gleich.
Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir
sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht und sind jetzt wieder für euch da bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir waren gerade stehen geblieben bei unserem Interview mit Ben Lund und will einer von euch gerade weitermachen.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Es gab, als Cincinnati noch in der USL spielte, gab es eine Rivalität zu Louisville. Merkt man das heute noch oder wie ist da die Konstellation jetzt zwischen den beiden Teams? Weil eigentlich gehörst du ja zu Cincinnati, bist jetzt aber doch verliehen. Kannst du da irgendwie was zu sagen?
Ja, interessante Frage. Also ich war ja damals mit Cincinnati im Trainingslager im Februar und da war halt, kam halt so die Idee auf, dass sie mich ganz gerne ausleihen wollen, um meine Spielpraxis zu sammeln. Und da haben die mir irgendwie so ein paar Teams genannt, die an mir interessiert sind. Eins davon war Louisville. Und erstmal wollte ich direkt nach Louisville. Erstmal, weil Louisville auch relativ nah ist von Cincinnati. Also man fährt halt direkt irgendwie nur anderthalb Stunden. Und ich kannte den Cheftrainer, weil ich habe mit seinem Sohn bei meiner Uni für irgendwie 2,5 Jahre zusammengespielt im College. Und da kannte ich jetzt den Cheftrainer schon so ein bisschen. Und das war jetzt so meine Entscheidung, dass ich ganz gerne nach Louisville wollte. Und in dem Moment, oder da wusste ich nicht, dass Cincinnati und Louisville eine Rivalität hatten. Das wusste ich einfach nicht. Und da habe ich natürlich direkt gesagt, ich will nach Louisville, habe das dann auch so ein bisschen so gepusht denn. Und es war auch dann ganz witzig, weil Louisville im gleichen Hotel auch im Trainingslager war. Die kam dann irgendwie eine Woche später. Das war erstmal so ganz witzig, weil ich habe die ganzen Jungs gesehen und wie gesagt, sind irgendwie im Hotel rumgelaufen und ich durfte dann halt da noch nichts sagen, obwohl ich schon praktisch wusste, dass ich nach Louisville gehen werde. Wie gesagt, da wusste ich noch nichts von der Rivalität und dann, als das dann bekannt gegeben wurde, dass ich nach Louisville wechsle, habe ich ja so einen kleinen, Shitstorm abbekommen auf Social Media, weil da viele, viele Fans von Louisville waren sehr, sehr böse über diesen Wechsel von mir. Wir haben dann gesagt, so, ich verkaufe jetzt meine Season-Tickets und ich komme nicht mehr zu den Spielen, ich verbrenne meinen Schal und sowas. Und nur weil ich jetzt von Cincinnati nach Louisville gewechselt wurde und da ist mir dann erst so bewusst geworden, dass da so eine Rivalität ist, von dem ich gar nichts wusste. Und ja, da hatte ich dann, glaube ich, erst mal so 2 Wochen lang, die habe ich immer auf Social Media gesehen, dass irgendwie so Fans immer irgendwie sauer waren und das irgendwie nicht wollten, aber im Endeffekt habe ich dann irgendwie auch mal gesagt, ich war jetzt irgendwie nur 3 Wochen bei Cincinnati und dann bin ich ja schon gewechselt und im Prinzip ist jetzt Louisville auch mein Team. Und dann aber jetzt ganz witzig war jetzt, dass wir jetzt, hier gibt es noch, also es gibt ja die MLS und die USL, und dann gibt es ja hier auch wie in Deutschland so einen DFB-Pokal, das heißt die US Open Cup. Und witzigerweise ist dann jetzt so, kommt das jetzt letzte Woche, haben Cincinnati und Louisville wurde gegeneinander ausgelost. Und das war natürlich auch so ein bisschen, hat dann die Rivalität wieder hochleben lassen zwischen den Fans. Und ja, Louisville, ich durfte in dem Spiel leider nicht spielen. Ich hätte ganz gerne gespielt, aber in meinem, hier, wie heißt das so, in meinem Ausleihvertrag hieß es sich dann, in einem, falls wir irgendwie gegen Cincinnati spielen, darf ich halt nicht antreten. Natürlich ein cooles Spiel gewesen. Wir haben in Cincinnati gespielt, waren auch relativ viele Fans da. Aber da haben wir halt dann wieder die Rivalität gemerkt und da war ich dann ganz froh, dass ich nicht gespielt habe, weil das wäre dann irgendwie, hätte ich nur verlieren können. Ne? Irgendwie mache ich dann einen Fehler für Louisville, dann sind die ganzen Fans wieder sauer. Hinterher spiele ich gut, dann sind die Fans und die Leute von Cincinnati sauer. Von daher war ich ganz froh, dass ich dann nicht gespielt habe. Aber das ist auf alle Fälle schon irgendwie eine Rivalität, aber jetzt, dass da mich jetzt alle von Louisville hier kennen, die sind doch ganz froh, dass ich hier bin. Von daher hat es jetzt so ein bisschen gelegt, aber am Anfang war das nicht immer einfach.
Und wie ist eigentlich so der Kontakt zu den anderen Deutschen? Also hast du dir Tipps geholt? Gratis über das Leben in der MLS oder USL oder gar nicht?
Nicht so viel. Also ich hatte damals so eine Agentur, die heißt MZTA. die haben mich so mehr so nach Amerika vermittelt. Und ab und zu jetzt mal jetzt, dadurch, dass es bei mir so geklappt hat, gedraftet wurde jetzt auch Spiele, jetzt schreiben mich halt immer so ab und zu so deutsche College-Fußballer schreiben mich mal an bei Instagram oder Twitter und wollen irgendwie so Tipps haben, irgendwie brauche ich einen Berater, welcher Berater ist gut, irgendwie was kann ich machen, um mich da halt mehr so in den Fokus zu rücken, weil halt die auch den gleichen Weg halt einschlagen wollen. Aber jetzt so mit anderen Deutschen aus der MLS und USL habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Ich habe natürlich ein paar so kennengelernt. Da ist noch ein anderer Deutscher bei New York Red Bulls in der zweiten Mannschaft, jetzt auch in der USL. Ja, genau, Löwe, den kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren, mit dem bin ich auch sehr gut befreundet. Wir tauschen uns auch oft aus. Wir haben jetzt gegen den, haben wir letzte Woche gespielt. Das Spiel habe ich leider auch verpasst durch meine Verletzung. Den hätte ich ganz gerne gesehen. Aber jetzt heißt jetzt nicht so viel Austausch. Aber mit ein paar lernt man natürlich kennen und ein paar haben es auch geschafft. Jetzt im Profifußball, das ist natürlich ganz, ganz cool auch zu sehen.
Und wie hast du dann sozusagen deine zukünftige Karriere, oder wie stellst du dir die dann vor? Möchtest du irgendwann wieder in Deutschland spielen oder ist es dein Ziel, in der USL oder in der MLS primär zu bleiben und dich da durchzusetzen?
Ja, also kurzfristiges Ziel ist natürlich jetzt erstmal wieder, ich hatte jetzt ja gerade so eine kleine Verletzung, wo ich jetzt auch eine OP hatte. Also kurzfristig mein Ziel ist natürlich wieder so schnell wie möglich zurückzukommen und mit Löwe einen weiteren Championship zu holen. Und dann so langfristig ist natürlich dann mein Ziel, jetzt in der MLS dann auf Fuß zu fassen. Also wie gesagt, ich tausche mich auch oft mit Cincinnati, mit den Trainern aus. Die kommen auch oft zugucken bei mir und gucken jetzt immer meine Spiele. Ich habe ja schon das Gefühl, die mögen mich da und setzen auch auf mich. So auf die für die Zukunft. Also ist da natürlich mein Ziel, jetzt in der MLS Fuß zu fassen, auch jetzt in der nächsten Saison ein paar Spiele zu machen und dann jetzt irgendwann halt auch jetzt in den nächsten 2-3 Jahren Stammtorwart zu sein. Und wenn, ja, man weiß ja nie. Und wenn das dann geklappt, man ist dann Stammtorwart für ein paar Saisons und dann, ja, nach Deutschland zurückzukommen, wäre natürlich ein Traum. Und in der Bundesliga zu spielen, das ist natürlich, was man als Kind immer, oder was ich als Kind immer wollte.
Mhm. Und hast du einen Lieblingsverein in der Bundesliga, wo gerne spielen würdest, wenn es klappt?
Ja, also wenn Hertha nochmal anrufen würde und sagen würde, hier, haben noch einen Platz übrig, dann würde ich natürlich direkt ja sagen. Also Berlin ist ja auch meine Heimat, mein Kindheitsverein. Das war natürlich ein absoluter Traum, aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so der Sicht jetzt, den Verein mag ich nicht. Also Berlin wäre natürlich ein Traum. Aber lieber Hertha, nicht Union.
Apropos Deutsch, es gibt ja in Cincinnati diesen deutschen Touch. Also diese ganze Stadt hat so eine deutsche Geschichte und auch die Fanszene ist ziemlich deutsch verankert. Also beispielsweise mit dem Fanclub die Innenstadt. Hast du das auch irgendwie schon merken können? In der kurzen Zeit, in der du da warst?
Ja, total. Die haben auch so, da gibt's so ein Viertel in Cincinnati, das heißt Over the Rhine. Und dann noch, wie du schon gesagt hast, die Innenstadt, also total gibt's viele, viele deutschsprachige. Und da, wie gesagt, in meiner Zeit da bis in Cincinnati viele Fans, die auf mich zugekommen sind, die das total super fanden, dass ich aus Deutschland bin und irgendwie auch irgendwie deutsche Wurzeln haben. Von daher gefällt mir Cincinnati persönlich sehr gut, weil es viele, wirklich viele deutschsprachige Leute gibt, mit deutschen Wurzeln auch. Und wir hatten also auch so einen deutschen Touch, würde ich sagen. Also irgendwie so Biergärten gibt's da und irgendwie so Gasthäuser, also heißt hier so in Amerika, irgendwelche so Bierzelte, so nachgemacht, so Oktoberfest ist sehr, sehr, sehr groß. Da habe ich viele Einladungen aus Cincinnati bekommen. Da schaue ich dann bestimmt mal im Oktober vorbei.
Und wann hast du ungefähr jetzt so angefangen, dich mit der MLS zu befassen, sprich sie zu verfolgen?
Ja, mehr oder weniger, als ich dann zum College-Fußball übergegangen bin. Also der College-Fußball war schon für mich, da habe ich natürlich immer so auf die MLS geschielt. Das war absolut auch mein Ziel. Und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen die MLS jetzt mehr verfolgt. Ich muss auch sagen, also ich gucke die Bundesliga schon noch häufiger als die MLS jetzt. Muss ich ehrlich zugeben. Aber zum Beispiel die Cincinnati-Spiele, die gucke ich natürlich sehr regelmäßig. Also gucke ich eigentlich jede Woche. War jetzt auch bei 1-2 Spielen schon mit dabei und im Stadion. Wie gesagt, ist jetzt nicht so weit hier von Löwe, von schnell da. Aber ja, wie gesagt, seitdem ich da nach Amerika gekommen bin, da war natürlich die MLS absolut mein Ziel. Und wie gesagt, Es hat, also als Ausländer ist es nicht so einfach, weil die haben ja hier in der MLS eine Regelung, dass man irgendwie nur eine bestimmte Anzahl von Ausländern im Team haben darf. Deswegen überlegt sich so ein MLS-Team jetzt auch immer so dreimal, ob die einen Ausländer jetzt unterschreiben oder unter Vertrag nehmen. Und gerade jetzt ein Ausländer, der jetzt keinen amerikanischen Pass hat oder Aufenthaltsgenehmigung aus dem College, ist dann schon ein bisschen eher seltener. Aber wie gesagt, bei mir hat es geklappt. Ich würde auch schon sagen, dass ich jetzt im College schon wie ich überzeugt habe. Und von daher hat dann Cincinnati gesagt, dass sie dann jetzt das machen mit mir.
Ich habe da mal noch so eine Frage zum Leben allgemein in den USA. Was ist so der größte Unterschied Gegensatz zu Deutschland? So irgendwie, weil es da keine Versicherungen gibt oder bist du irgendwie vom Verein auch abgesichert oder ist auch einfach die Kultur so komplett anders?
Ja, Amerika ist schon irgendwie relativ gleich im Vergleich zu Deutschland, aber doch irgendwie anders. Also so von der Lebensqualität würde ich sagen, doch irgendwie schon relativ gleich. Aber irgendwie alles ist doch irgendwie ein bisschen anders. So die Amerikaner, die fahren größere Autos und alles ein bisschen einfach. Die Wege von Stadt zu Stadt sind dann doch irgendwie größer, weil das Land einfach riesig ist, total vielfältig und die Kultur ist halt so ein bisschen anders. Man tickt so ein bisschen anders als jetzt einer aus Deutschland oder aus Europa. Und jetzt mit Versicherung, also ich bin jetzt immer, bei meiner Uni war ich jetzt immer abgesichert für alle Verletzungen oder Krankheiten und jetzt das Gleiche, also ich bin jetzt auch versichert durch die MLS. Von daher ist jetzt kein Risiko für mich, weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, hier in Amerika sind halt viele jetzt nicht so krankenversichert, weil das System ist halt ein bisschen anders. Aber ich finde es total prima hier in Amerika, also ich finde halt die Vielfalt so an den ganzen, zwischen den Bundesstaaten finde ich total super. Also wenn du irgendwie von hier nach Colorado fliegst, hast du ein total anderes Leben, als jetzt, sag ich mal, in Ohio oder Kentucky oder wo auch immer du bist. Also einfach hier rumreisen, das macht total Spaß und Also ich würde ganz gerne hier bleiben, solange es irgendwie geht. Ich fühle mich total wohl hier, aber wie gesagt, Deutschland ist natürlich auch prima.
Mal eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Der New York City FC hat ein ganz außergewöhnliches Stadion aus MLS-Sicht. Und ich habe vorhin nachgesehen, ihr spielt ja auch im Louisville Slugger Field. Das ist ein Baseballstadion eigentlich. Wie ist es überhaupt, in einem Baseballstadion Fußball zu spielen?
Ja, ein bisschen komisch, ne? Also es ist natürlich so ein Baseballstadion habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, bevor ich nach Amerika gekommen bin. Kennt man ja so aus Deutschland nicht. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie nur ein Baseballstadion gibt. Wenn ja, wüsste ich jetzt nicht wo. Total ein bisschen eigenartig, muss man sagen. Also New York FC ist ein MLS-Team, die gestalten das natürlich relativ gut um. Die machen dann da, wo so der Sandplatz ist für die, weiß, wo man so drumrum läuft. Vielleicht kann ich immer das nämlich im Baseball gucken. Da ist hier immer so eine Sandbahn. Die legen da schön einen Rasen rein und machen das praktisch, sodass es da keinen Unterschied gibt. Hier im Slugger Field in Louisville ist das schon ein riesen Unterschied. Also das Tor auf einer Seite, in der ersten Halbzeit, sage ich jetzt mal, ist schöner Rasen, kann man auch jetzt nichts daraus aussetzen. Und auf der anderen Seite ist das direkt irgendwie da, wo der Sandplatz ist, und da legen die dann leider nur so einen Kunstrasen rein. Also sag ich mal, wenn wir jetzt ein Spiel, da hatten wir gestern ein Spiel, da haben die dann den Kunstrasen für uns reingelegt, aber heute ist schon wieder ein Baseballspiel und dann müssen die das jetzt dann wieder schnell rauslegen oder rausmachen. Und deswegen muss ich jetzt in einer Halbzeit trage ich immer andere Schuhe als in der zweiten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit auf dem Rasenspiele ziehe ich so Alu-Stollen an, weil der normalerweise auch nass gemacht wird. Und in der zweiten Halbzeit muss ich irgendwie nur, kann ich ja keine Alu-Stollen anziehen auf dem Kunstrasen. Und dann der Ball rutscht dann auch ein bisschen anders oder springt auch anders. Also das ist schon ein bisschen komisch. Und ein anderer Unterschied ist, dass das Baseballschein ist halt ein bisschen kleiner. Also irgendwie alles ein bisschen so näher und kleiner. Die Eckfahne ist irgendwie 5 Meter weiter drinne und die Mittellinie ist irgendwie 10 Meter näher dran zum Abstoß. Also es war schon ein bisschen komisch. Erstmal, da braucht man irgendwie 3-4 Spiele, um dich dran zu gewöhnen, aber jetzt macht es auch irgendwie fast keinen Unterschied mehr.
Auf jeden Fall bist du dann schon mal für die Spiele gegen den New York City FC gewappnet.
Ja, genau. Freue ich mich schon nächstes Jahr. Da sage ich dann Cincinnati, dass sie mich auf alle Fälle einsetzen müssen gegen New York. Weil habe ich einen kleinen Vorteil.
So ist es.
Ja. Wie lief denn der Draft für dich ab? Also, beziehungsweise, was ist für ein Gefühl, gedraftet zu werden?
Gefühl ist prima. Der Draft läuft ja so, dass man ja erstmal eine Woche früher ist ja die Combine. Da werden dann, sag ich mal, jetzt die besten College-Spieler werden eingeladen zur Combine. Alle fliegen nach Orlando. Und dann erstmal ist eine Woche lang die Combine, wo man sich dann empfehlen kann. Und die ganzen MLS-Teams und Scouts sind dann da, die gucken dann zu, wie man spielt und trainiert und so. Das war für mich gar kein Problem, da habe ich mich echt super gemacht. Weil man auch gerade im schönen Orlando City Stadion dann auch spielt, das fand ich natürlich prima und da habe ich auch gute Leistungen gezeigt. Der Draft ist natürlich ein bisschen komisch. Also da gibt es jetzt keine Pflicht, zum Draft hinzugehen. Der Draft war jetzt in Chicago im Januar. Und wenn man jetzt praktisch ein gutes Gefühl hat, dass man jetzt gedraftet werden wird, dann fliegt man jetzt nach Chicago und dann ist man dann halt beim Draft mit dabei. Man hat natürlich keine Garantie, dass man jetzt gedraftet wird, weil man natürlich jetzt ein ganz gutes Gefühl hat. Kann man natürlich hinfahren, man muss aber nicht. Und ich habe mich dann entschieden, dann nach Chicago hinzufliegen. Da waren noch zwei andere Deutsche dabei. Und das ist natürlich ein bisschen, sowas kennt man halt gar nicht aus Deutschland. Man sitzt dann da, man muss dann halt immer irgendwie warten. Jedes Team hat irgendwie, glaube ich, 2 Minuten Zeit, irgendwie da seine Auswahl da zu tätigen. Und da wird dann halt irgendwie ein Name vorgelesen, dann wird applaudiert. Und ist natürlich ganz schön, wenn man relativ früh gedraftet wird, weil dann sitzt man da nicht so lange und zerbricht sich nicht den Kopf. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ich wurde auch erst in der zweiten Runde gedraftet. Also persönlich denke ich jetzt mal, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich jetzt Ausländer war und wie gesagt, dass man da jetzt, dass da so ein Team so ein Ausländer-Spot so investieren musste. Deswegen hat das bei mir so ein bisschen gedauert. Und das war natürlich kein gutes Gefühl, wenn man dann da sitzt und da wird immer ein Name nach dem anderen aufgerufen und man sitzt dann da und man schwitzt viel und man zerbricht sich den Kopf und aber dann zum Glück hat es dann geklappt, mein Name wurde dann auch aufgerufen und dann war natürlich die Freude riesengroß und eine kleine Rede hält man dann da noch da im Saal und sagt, wie glücklich man ist und da war natürlich die Freude riesengroß und dann auch direkt Familie hat auch angerufen und auch irgendwie alle geguckt. Das war dann irgendwie auch relativ spät nachts, irgendwie 1-2 Uhr morgens. Die haben natürlich auch alle geguckt und mitgefiebert und dann war die Freude riesengroß.
Aber immerhin ist es nicht so wie beim NFL-Draft, wo man angerufen wird. Also sitzen die Leute an einem Tisch, kriegen dann einen Anruf aufs Telefon, was dort auf dem Tisch steht. Und dann gibt es jedes Jahr solche Witzbolde, die halt auf diese Nummern anrufen und dann denken die Spieler, sie sind gedraftet, aber sie sind nicht gedraftet.
Ja, nee, also so ist das nicht. Also das ist mehr so in der dritten und vierten Runde. Also der MLS-Draft hat ja 4 Runden und die ersten 2 Runden sind nur live, also in diesem Saal oder Center. Die sind auch nur live und dann der dritte und vierte Runde ist dann einen Tag später und da wird man halt auch angerufen. Aber das stelle ich mir auch nicht schön vor, dass man dann irgendwie auf einen Anruf warten muss und man sitzt dann zu Hause verzweifelt. Das ist auch kein gutes Gefühl, aber ich habe da schon, wie gesagt, genug geschwitzt in der ersten und zweiten Runde, womit ich dann schon halt den Kopf zerbricht. Ich glaube, wenn ich ja nicht gedraftet worden wäre in den ersten Runden, glaube, hätte ich mir irgendwie, weiß ich auch nicht, wäre ich, glaube ich, spazieren gegangen oder so. Und dann hätte ich gesehen, ob das Telefon klingelt oder nicht.
Ja. Hattest du irgendwie speziell ein Wunschteam aus der MLS oder war es dir einfach egal, Hauptsache MLS?
Also ja, schon so ein bisschen habe ich gedacht, so Hauptsache MLS. Also im Endeffekt war die MLS jetzt mein Ziel und da wäre jetzt irgendwie jetzt auch nicht so wichtig gewesen, wo es jetzt geklappt hätte. Bei der Combine läuft das nämlich so ab, dass dann auch so verschiedene Teams können dann zum Interview rufen. Und das sind natürlich dann Teams, die dann, an einem dann schon interessiert sind. Und Cincinnati war auch eins der Teams, die mich jetzt zum Interview gerufen hat. Und da hatte ich dann direkt schon ein super Gefühl. Und weil ich auch zum College in Ohio gegangen bin, und Cincinnati ist ja auch in Ohio, das fand ich natürlich prima, aber dann wäre ich auch direkt irgendwie, wäre ich jetzt nahe geblieben bei meinen Freunden, die ich jetzt von der Schule hatte. Mhm. Und Ohio finde ich so als Start auch ganz schön. Und wie gesagt, ich hatte einfach von dem ganzen Verein ein super Gefühl. Die Trainer haben mir auch ein super Gefühl gegeben und der Torwarttrainer, auch der Präsident und so, mit denen habe ich mich auch irgendwie unterhalten. Da hatte ich direkt ein super Gefühl und von daher habe ich so ein bisschen auch auf Cincinnati gefiebert und mich auch gefreut. Und dann immer, wenn Cincinnati jetzt dran war, Wählen. Die hatten, glaube ich, so 4, 5 Picks hatten die. Da habe ich mich dann nochmal direkt ein bisschen mehr mitgefiebert, weil ich halt auch ganz gerne nach Cincinnati gehen wollen würde. Aber im Endeffekt, wenn es ein anderes Team gewesen wäre, hätte ich jetzt auch nicht Nein gesagt. Ne? Also ist nicht. Aber war super zufrieden mit Cincinnati.
Okay. Und du bist ja jetzt Deutsche in den USA. Kannst du oder was würdest du sagen, dass man als Deutsche eben den US-Fußball schauen soll oder die MLS? Was so ein guter Werbegrund, die MLS zu schauen?
Ja, ein Grund ist natürlich so der offensichtliche Grund, dass es schon so ein paar Superstars gibt, die halt noch mitspielen. Also zum Beispiel gestern hat Cincinnati gegen LA Galaxy gespielt. LA Galaxy mit vorne mit Zlatan Ibrahimovic im Sturm. Ja, das ist dann schon irgendwie cool, dann zu gucken. Ne? Und die MLS hat auch irgendwie eine gute Fanbase, was auch irgendwie noch ein guter Grund ist, die MLS zu schauen, wenn man natürlich jetzt so Teams sieht wie Atlanta oder Seattle oder auch Cincinnati, die dann mindestens jedes Spiel vor irgendwie 30.000 spielen, wie Atlanta auch fast vor 70.000, 80.000 Leuten. Das ist dann schon, ja, schon einmal. Es gibt ja nicht so viele Teams, auch in Europa, die jetzt vor 70.000 spielen oder auch mindestens einen Durchschnittsschnitt von 30.000 haben, wie jetzt Cincinnati. Also das ist, glaube ich, schon nochmal ein Grund. Und ein Grund, den ich speziell auch spannend finde, ist, dass man von Saison zu Saison sieht, wie die MLS besser wird. Also die Spieler werden besser, der Fußball wird einfach besser. Und da kann man schon so ein bisschen so den Fortschritt kann man einfach mit beobachten und das finde ich ganz spannend. Also auch seitdem ich jetzt in Amerika bin, ist der Fußball einfach viel besser geworden. Die MLS ist einfach an sich besser geworden. Das finde ich schon ganz cool, so live mitzuerleben. Von Saison zu Saison sieht man da schon Unterschied.
Soll ich sagen. Ja. Hast du noch was?
Nö, Ben, hast du vielleicht noch irgendwie was zu sagen an unsere Zuhörer vielleicht, oder?
Ja, also wenn jetzt jemand zuhört, der auch irgendwie so in meiner Situation ist oder war, dass man irgendwie so jetzt in Deutschland spielt, vielleicht auch irgendwie Oberliga oder irgendwo, oder U19 irgendwo oder U17, und dann irgendwie den Sprung nicht schafft. Also ich würde sagen, ich war damals schon ein bisschen, also schon irgendwie sehr enttäuscht, aber ich würde einfach erstmal sagen, da ist jetzt erstmal kein Grund zur Enttäuschung, weil jeder irgendwie erstmal seine Entwicklung hat, irgendwie, ja, jede Entwicklung dauert halt mal ein bisschen länger oder ist ein bisschen kürzer, das kann man ja nicht so sagen. Und für mich war College-Fußball war die perfekte Lösung. Also ich konnte mich da wirklich irgendwie entwickeln. Im College-Fußball hatte ich 4 Jahre Zeit, habe da dann auch Spielpraxis gesammelt. Damals, als ich bei Hertha war, da habe ich jetzt nicht so viel Spielpraxis bekommen, wie ich ganz gerne hätte. Und dann im College habe ich 4 Jahre lang dann durchgespielt und konnte mich dann richtig so entwickeln. Das war einfach eine prima Sache. Und die Erfahrungen, die ich damals im College gesammelt habe, die waren einmalig. Und ich habe das ganze Land gesehen, von irgendwie Kalifornien nach bis New York über Chicago. Das waren einfach irgendwie einmalige Erfahrungen und auch einmalige Freunde, die man hier kennenlernt. Und ich kann einfach jedem, der jetzt hier auch zuhört, irgendwie in der gleichen Situation ist, also, einfach halt in Amerika empfehlen. Und gerade auch den College-Fußball sehr stark empfehlen. Und wenn jemand irgendwie auch schon in der Regionalliga spielt oder dritte Liga spielt, USL ist auch eine prima Option. Ja, man hat eine super Fanbase hier. Der Fußball ist ganz relativ gut. Man sieht einfach irgendwie halt Amerika und durch die Auswärtsspiele kriegt man einfach Erfahrungen, die man jetzt so, würde ich jetzt sagen, nicht in Deutschland kriegen würde. Von daher kann ich jedem das Projekt Amerika, sei es jetzt irgendwie College-Fußball mit einem Stipendium oder sei es jetzt hier Profifußball, kann ich jedem irgendwie ans Herzen legen und auch jedem empfehlen.
Mhm. Gut.
Dann hast du noch was, Anne?
Nö.
Vincent?
Nö.
Okay, ich bin auch soweit fertig und dann bedanken wir uns natürlich, Ben, bei dir. Ich hoffe natürlich auch, dass wir euch da draußen einen guten Einblick über das Leben in der USL und vor allem auch im College gegeben haben. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und machen dann gleich weiter mit der Spielanalyse. Bis dahin, bis gleich.
Alles klar, ciao. Danke für die Einladung.
Gerne, ciao.
Gerne, ciao.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder. Wir haben diesmal eine etwas längere Pause gemacht, so 10, 20 Minuten. Ben Lund ist mittlerweile leider nicht mehr bei uns. Der genießt weiter die amerikanische Sonne. Aber dafür sind Anne und Vincent noch da. Und ja, nach der kurzen Sommerpause, so kann man es ja nennen, gab's an diesem Wochenende wieder ein paar Spiele. Und wir haben uns natürlich mal wieder drei Spiele rausgesucht. Und natürlich noch das Gold Cup Spiel der Herren. Aber möchte einer von euch mit dem Spiel anfangen? Beziehungsweise mit dem eigenen Spiel? Mensch, so viel Freiwillige, oder höre ich euch nicht?
Wir hören dich gerade nicht, deswegen sagen wir nichts.
Was?
Ja, du warst gerade wieder abgehakt. Ich kann gerne das erste Spiel übernehmen. Ich habe nämlich mich genauer mit Chicago Fire gegen Real Salt Lake befasst. Und grob zusammengefasst schon mal kann man sagen, eigentlich hätte Chicago dieses Spiel gewinnen müssen, weil sie das Team waren, was am meisten immer wieder Richtung Tor gestürmt ist, auch die meisten potenziell guten Chancen hatten. Aber am Ende endete dieses Spiel nur 1-1. Und ja, mein persönlicher Spieler des Tages war in jedem Fall Nick Raimondo, der wahnsinnig gute Torchancen verhindert hat. Offizieller Spieler des Tages war übrigens Albert Rusinak, auch von Real Salt Lake. Aber ich finde, Nick Raimondo hat dieses 1-1 einfach gehalten. Wie war das Ganze alles entstanden? In der 5. Minute hatte Chicago ja kurz vor dem Strafraum einen Freistoß und den macht Kartei einfach selbst. Also es standen natürlich mehrere Leute am Ball, darunter auch Schweinsteiger, aber Kartei läuft und schießt dann halt selbst und spielt gut zwischen die Mauer durch. Also seine Mitspieler gehen natürlich brav zur Seite, wie man das so eintrainiert. Und ja, dann hat Nick Raimondo keine Chance mehr, sieht den Ball wahrscheinlich auch erst sehr, sehr spät und der Ball geht dann ganz sauber in die Ecke. An sich also ein ganz nettes Tor, auch ziemlich verdient. Danach hatte Chicago auch noch so ein paar vereinzelte Chancen, aber ansonsten tröpfelte das in dieser Halbzeit so ein bisschen vor sich hin. Auch Real Salt Lake hatte seine Chancen und dann kam die, naja, so 32. Minute, würde ich sagen, und dann passierte was ganz Doofes für Mo Adams von Chicago, der im eigenen Strafraum steht und ja, dummerweise so ein bisschen den Ball gegen kurz unterhalb der Schulter, würde ich sagen, bekommt und daraufhin heißt es Elfmeter. Den macht Albert Rusinak. Der Ball ist drin, 1-1. In der zweiten Halbzeit, das hatte ich ja schon angedeutet, hatte Chicago wirklich mehrere sehr gute Chancen, aber dieser Nick Raimondo hat wirklich großartig gehalten und dementsprechend endete dann die Partie 1-1. Am Ende hat man auch gesehen, dass die Spieler von Chicago sehr enttäuscht waren, auch der Trainer war sehr enttäuscht und die Fans haben ganz fleißig gebuht, wie man das schon häufiger von ihnen kennt. Und sowieso, das Stadion wirkte wieder relativ leer. Ich müsste nur mal schnell noch nachsehen, wie viele Zuschauer da waren. Aber es waren nicht viele, so viel kann man schon mal sagen.
Wie fast immer halt.
Ja, das ist eigentlich ziemlich traurig, weil ich das Stadion von Chicago auch ganz nett finde.
Mhm.
Aber irgendwie, da geht keiner ins Stadion zurzeit. Also doch, ein paar sind ja da.
Mhm.
Es gibt deutlich schlimmere, aber in dem Fall jetzt waren heute da, ja gut, 15.609 Zuschauer oder zumindest verkaufte Eintrittskarten. Das wirkt halt in diesem Stadion aber trotzdem sehr leer, wahrscheinlich einfach, weil deutlich mehr reinpassen. Es ist ein bisschen schade, muss man sagen.
Vielleicht liefern die sich ja einen Wettbewerb mit Dallas, wer weniger Zuschauer zu den Spielen bringt.
Ja, interner Machtkampf wird voraus sein.
Ja.
Ja, aber so viel von mir zu diesem Spiel. Das war jetzt kein hochklassiges Spiel, muss man auch sagen.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe mir das Spiel Cincinnati gegen LA Galaxy angeschaut und es wurde ja auf Deutsch kommentiert von Uwe Morave und das Spiel an sich war, ich sag mal so, erste Halbzeit war sehr gut, auch abwechslungsreich, da fielen auch beide Tore. LA Galaxy gewann nämlich 2-0. Die zweite Halbzeit war eher so taktisch gesehen auch ziemlich viele Fouls. Also da ging ein bisschen so die Puste aus, hatte ich das Gefühl. Obwohl Cincinnati ziemlich schlecht gespielt hat und auch in Vergangenheit nicht so gut war, war das Stadion gut gefüllt, würde ich sagen. Für MLS-Verhältnisse ist es eine gute, beachtliche Zuschauerzahl. Das finde ich schon mal gut, dass da die Fans nicht plötzlich wegbleiben vom Stadion, wie es mittlerweile bei Orlando ist. Was nicht so gut war, war halt Cincinnati. Die waren unterirdisch. Heilige Mutter Maria, ey, das war echt nicht gut. Da gab es auch wieder so ein typisches Beispiel. Ich glaube, das war heute, oder wie der heißt, Justin Heute, in der Innenverteidigung von Cincinnati. Der wollte den Rückpass auf Richie spielen und dann mitten im Rückpass rennt dann halt, wer war es, glaube Lechet von Galaxy in den Pass rein und klaut sich so mit dem Ball. Tor wurde es natürlich nicht, aber solche Fehler sind natürlich fatal. Das zeigt auch, dass die Abwehr von Cincinnati unterirdisch war und auch jeder zweite Pass war einfach ein Fehlpass. Das war nichts Wirkliches. Bei Cincinnati wurde Caleb Stanko eingewechselt, der hat ja lange Zeit bei Freiburg gespielt. Der hat auch im US Open Cup von Anfang an durchgespielt. Mal schauen, ich hoffe mal für ihn, dass er ein bisschen öfters zum Zug kommt. Cincinnati musste auch zweimal verletzungsbedingt wechseln, aber das waren jetzt nicht so fatale Ausfälle, sag ich mal, weil die ja, oder beziehungsweise haben ja beide Teams ziemlich mit einer A-B-11 gespielt, wegen dem US Open Cup und den Gold Cup natürlich, der auch ist, da ja beide Teams ein paar Spieler abstellen mussten für die Nationalmannschaft. Die Tore schossen, also die fielen schon ziemlich früh, in der 12. Minute von Emmanuel Boateng und in der 15. Minute von Fabio Alvarez. Alvarez ist ein junger Spieler, der eigentlich auch ziemlich gut ist. Ach nee, halt, das war ein anderer Alvarez, glaube ich. Fabio Alvarez, ach, der ist schon ein bisschen älter, der ist 26. Es gibt zwei Alvarez, so. Der ältere Alvarez hat eben das Tor geschossen dann, aber ist auch, glaube ich, nicht so ein uninteressanter Spieler. Zumindest in dem Spiel war für mich schon fast einer der besten Spieler vom Spiel. Und das Tor von Boateng hat eben Alvarez auch vorbereitet und Boateng hat halt einen schönen flachen Schuss in die Ecke gemacht, der war eigentlich fast unhaltbar für Richie. Das 2-0 allerdings, da hätte man eigentlich schon noch halten können, also es war jetzt nicht so ein Fehler von Richie, aber ein guter Torwart, sag ich mal, sieht so einen Ball schnell genug. Und sonst war es das jetzt auch von mir mit dem Spiel.
Was war dein Gesamteindruck von Richie? Weil irgendwie ist er ja in unseren Fokus geraten. Mhm. Und ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen. Vielleicht kannst du ja was dazu sagen.
Gut, bei dem einen Rückpass, da konnte er nicht viel machen. Da hat er ja den Ball dann noch irgendwie gehalten, weil er ziemlich gut reagiert hat oder schnell reagiert hat. Sonst eben beim 1-0 konnte er nicht viel machen. Der war halt sehr präzise gemacht. 2-0 kann man schneller reagieren, finde ich. Sonst im Großen und Ganzen war es ein mittelmäßiger, solider Torwart-Eindruck. Also bei Cincinnati haben definitiv andere Spieler und Positionen schlechter gespielt.
Und wenn ich mir die Startaufstellung so ansehe, wirkt es ja schon so, als wenn die, ja, doch schon auch eher mit ihrer A-Mannschaft gespielt haben als mit der B-Mannschaft.
Ja, das habe ich ja gesagt, so eine A-B-11. Also Bertone hat gespielt, Mané hat gespielt, ob man Amaya, der hat jetzt in letzter Zeit öfter gespielt, aber der ist ja erst gedraftet worden. Die Nummer 1 Draft war das ja. Den kann man das jetzt noch nicht so erfahren. Die Plang hat gespielt, ist ja auch Stammspieler. Und Haklund und natürlich Richie. Sind schon einige, die relativ oft spielen. Also Cincinnati hatte schon eine gute Elf, aber es waren halt auch Fremdkörper, ist jetzt falsch zu sagen, aber ja, Spieler wie Lezama oder Alashi oder Heute, die spielen halt einfach nicht oft und da fehlt wahrscheinlich noch die Abstimmung. Bei Galaxy war es selbe, also Ibrahimovic hat gespielt, Lechet hat gespielt, Romney hat gespielt, Polenta, Steers oder Bingham, Aurelio auch, aber da gab es dann halt auch eben mit Alvarez, Boateng, Kitchen oder Corona-Spieler eben, die sonst nicht so oft spielen. Ja, aber ja, Cincinnati, da muss noch viel gearbeitet werden, der Kader muss auf alle Fälle für nächste Saison nochmal gut angepasst werden, weil ja, was die Spieler machen, hat einfach nicht Hand und Fuß.
Aber das, also, es erinnert mich so ein bisschen auch an Minnesota, die auch ganz schlecht gestartet haben. Aber bei denen das auch völlig einkalkuliert war, dass man in der ersten Saison nicht gleich den MLS Cup holt. Und die sich ja jetzt durchaus gesteigert haben. Also, ich sehe da durchaus noch Potenzial. Ich würde sie noch nicht abschreiben.
Ja, klar, das nicht, Atlanta ist natürlich ein positives Beispiel. Es kann aber auch so laufen wie bei Orlando, die ja bis jetzt noch keine Playoffs erreicht haben. Wobei es ja dieses Jahr ziemlich gut aussieht. Die sind, glaube ich, 7. oder 8. Ich sehe aber auch noch viel Potenzial bei Cincinnati und da ist ja auch eine gewisse Fanbase dahinter. Und wenn die wirklich dranbleiben mit ihren Stadionbesuchen und nicht irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil die haben, obwohl es nach 15 Minuten 2-0 schon zurückliegen sind, haben die halt trotzdem noch richtig angefeuert, wie in der Bundesliga oder halt von der Stimmung her zur dritte, zweite Liga gut gefüllte Stadien. Also die haben halt schon noch mitgemacht und wenn die das nächstes Jahr auch noch machen und das Team noch überarbeitet wird, ist in Cincinnati schon noch was drin. Und wenn dann natürlich mit Ben Lund auch noch ein guter Torhüter drin steht, vielleicht nächstes Jahr ein paar Spiele, dann kann man das Team absolut nicht abschreiben. Also es hat Potenzial, das ist es nicht.
Ja. Kleine Ergänzung übrigens noch zu dem Chicago vs. Salt Lake Spiel. Shame on me. Ich habe vergessen zu erwähnen, wer da in der Startaufstellung stand. Das war eine, ja, nennen wir es mal speziellere Startaufstellung, weil gleich zwei Deutsche haben gestartet. Fabian Herbers und Bastian Schweinsteiger. Also Herbers stand diesmal endlich in der Startaufstellung, ist dann aber auch ausgewechselt worden. Und ja, aber auch ansonsten, das sollte nur nochmal die Ergänzung sein. Ansonsten hat Daniel noch ein Spiel, wenn ich das richtig gehört habe.
In der Tat, und zwar habe ich Vancouver Whitecaps gegen Colorado Rapids. Und ja, man muss nehmen, was kommt, wenn die MLS wieder läuft. Nein. Also das Spiel war eigentlich ganz in Ordnung, torreich. Gehen wir eigentlich mal rein. Und zwar die Anfangsphase, da war ja ganz klar das Momentum auf Seiten der Rapids. Übrigens, soweit ich es weiß, hat es in Colorado geschneit, 30 cm. Oder Vincent?
In Colorado hat 60 cm geschneit.
60 cm sogar, okay, alles klar.
Also das ist, glaube ich, das erste Mal seit, ich glaube, 1984, dass es um diese Zeit wieder geschneit hat. Also sehr speziell. War das Spiel, ja. Aber das Spiel war, glaube ich,
ja, in Vancouver. Ja, das Spiel war aber in Vancouver. In Vancouver hat die Sonne gelacht. Über 20.000 Menschen. Aber ja, wie gesagt, gehen wir rein. Wie gesagt, Anfangsphase hatte Colorado das Momentum. Vor allem, weil auch in der 8. Minute bereits das 1-0-1 gefallen ist. Nach einer Ecke von Nicolas Mesquida gibt's irgendwie ein Kuddelmuddel und letzten Endes ist Diego Rubio, der den Ball irgendwie zum 1-0 einlocht. Und dann war eigentlich klar, dass das Spiel eher auf Seiten Colorado geht. Zumindest, wie gesagt, in der Anfangsphase. Und dann in der 20. Minute bringt Mesquida eine Flanke rein. Diese leitet Kay Kamara per Kopf weiter zu André Shinyashiki und dieser macht das 0-2.
Zungenbrecher.
Ja, ganz schlimm diese Namen. Aber wir kennen ja alle die Rapids und wissen alle, dass sie auch mal gerne eine Führung herschenken, hergeben. Und ja, der Torschütz vom 1-0, Diego Rubio, war der Glückliche, der in der 46. Minute, beziehungsweise in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, einen Penalty verursacht hat, welchen Freddy Montero dann zum 1-2 verwandelte. Und dann stand es nur noch 1-2 und ja, Vancouver hatte 45 Minuten Zeit, um ein weiteres Tor zu schießen. Und in der 80. Minute gab es einen Freistoß und den hat Jordi Reyna einfach mal direkt reingehauen. Irgendwie keiner weiß, was da passiert ist. Also die Mauer stand eigentlich richtig, aber irgendwie, ja, konnte... Echt
geiles Tor, muss man dazu sagen.
Howard den Ball nur hinterher schauen. Und ja, am Ende hieß es dann 2-2. Wie gesagt, es war das erste Spiel beider Teams nach der kurzen Sommerpause. An sich geht es eigentlich auch in Ordnung. Also beim Freistoß macht Howard übrigens nichts, wie ich jetzt gerade sehe von der Perspektive. Der geht an Pfosten dann halt einfach rein. Also perfekt gedrehter Freistoß. Oder eigentlich auch ein perfekter Abschluss von diesem Spiel. Weil es 2-2 ist nach Verlauf der zweiten Halbzeit in Ordnung.
Aber was man feststellen kann, wenn ein Deutscher sich überlegt, in den USA ans College zu gehen, denkt darüber nach, ob es wirklich Colorado sein soll. Weil das also jetzt gerade aktuell, es ist dort kurz nach 12 Uhr, haben die gerade 14 Grad bei Regen. Und so in gefühlt fast allen anderen amerikanischen Städten hat man heute so um die 20 Grad oder gar mehr. In Orlando sind es gerade 35 Grad, das ist vielleicht auch nicht für jeden was. Aber 14 Grad und Schnee, gut, das ist jetzt natürlich nur noch Wasser oder Matsch, im Sommer ist, glaube ich, nicht so richtig geil. Selbst in San Francisco, direkt an der Küste, sind es gerade 19 Grad, aber Sonnenschein. Colorado ist vielleicht nicht der schönste Ort zum Leben, wenn man so aus deutschen Wettertemperaturen kommt.
Nicht zu sagen, also ich möchte vor allem Denver herausheben, ist schon eine schöne Stadt. Und Colorado, du hast halt, also im Winter ist halt ein Paradies, weil du halt Skifahren kannst und alles. Und so an sich hat Colorado schon viel zu bieten. Es ist halt mehr so, ja, es ist halt mehr wettermäßig wie in Deutschland. Also es, man stellt sich halt USA wettermäßig immer anders vor, oft auch schöner. Es ist halt wie in Deutschland oft das Wetter, aber du hast halt sehr schöne Winter. Die Sommer, die können ein bisschen komisch werden, aber sonst an sich, also Leben ist schön, aber Fußball spielen da ist nicht so schön.
Aber 14 Grad und Schnee Mitte oder Ende Juni habe ich ehrlich gesagt in all meinen Jahren in Deutschland noch nicht erlebt.
Ich glaube, vor 3 Wochen war es doch bei uns auch noch 15 Grad.
Aber es hat nicht geschneit.
Ich war mal Mitte Juni.
Ja gut, geschneit hat es nicht.
Hallo, ich war Mitte Juni mal vor 2 Jahren wandern in den Bergen. Da lag Schnee im Juni.
Mhm. Ja und gut, auch, auf die Berge halt
okay,
dann.
Okay, es war Österreich, aber allgemein, klar, in den Bergen, Colorado liegt ja hoch. Da lag Schnee, aber der Schnee lag, es hat nicht geschneit. Von daher, aber gehen wir jetzt mal weg von unseren Wandertouren, Expeditionen und es soll zum Gold Cup, weil da gab es ja auch noch ein Spiel.
Ein paar Tore sind gefallen, habe ich gehört.
Die USA gegen Trinidad und Tobago und da ist uns ja eine Sache so nach Ende aufgefallen und zwar haben die unseren Podcast gehört, weil wir haben gesagt, Jungs, ihr müsst nachlegen, ihr müsst ein Statement setzen. Die Frauen gewinnen 13-0 souverän gegen Thailand. Jetzt müsst ihr aber auch hoch gewinnen. Und siehe da, ich weiß nicht, was McKennie, was Adams, vielleicht auch Pulisic, der irgendwie unseren Podcast gehört hat und da die Jungs gepusht hat vom Spiel. Grüße gehen an der Stelle raus, aber die USA hat es ganz solide gemacht. Oder?
Was sagt ihr? Sehr schön Rache genommen, weil Trinidad Tobago, ich glaube, das haben wir auch schon im letzten Podcast erwähnt, waren ja der Gegner, weshalb die USA nicht bei der WM 2018 dabei war. Also der Endgegner sozusagen.
Genau.
Und jetzt hat man mit 6 Toren schön nachgelegt. Es gab einen Doppeltorschützen. Er hat das erste sowie das letzte Tor geschossen. Das war Aaron Long.
Ein Verteidiger übrigens.
Ja.
Ich finde, Zard ist da schlimmer, dass er eine Dreifachchance mehr oder weniger vergibt.
Mhm.
Aber ja, man hat den Klassenunterschied deutlich gemerkt dieses Mal. Nicht nur, weil 6 Tore gefallen sind, sondern einfach, weil man gerade in der zweiten Halbzeit gemerkt hat, dass ab dem 2-0 war Trinidad und Tobago offen. Weil dann sind die Tore gefallen. Du hast gesehen, Stellungsspiel war nicht vorhanden. Und von daher geht es 6-0 auch in der Höhe in Ordnung. Und die USA hat, wie gesagt, souverän gespielt, unseren Podcast natürlich gehört und vielleicht auch Rache genommen ein bisschen. Wobei ich jetzt ein 6-0, ja, da würde ich eher eine WM-Teilnahme vorziehen. Aber ja, das nächste Spiel der USA findet wann statt? Weiß es einer gerade?
Nee, nicht aus
dem gut. Also das müssen wir jetzt eh nicht erwähnen, weil das nächste Spiel findet wahrscheinlich vor Veröffentlichung dieses Podcasts statt. Von daher, also bis dahin wird wahrscheinlich die USA schon in der nächsten Runde sein.
Ja.
Die US-Frauen spielen, wir haben heute Sonntag und am morgigen Montag spielt die US-Frau im Achtelfinale dann gegen Spanien. Gut, ihr kennt dann, wenn der Podcast rauskommt, das Ergebnis schon. Wir kennen es aktuell noch nicht.
Ach so, und heute Abend doch übrigens, um es zu vervollständigen, Columbus Crew gegen Sporting Kansas City.
Die Siegesserie beginnt.
Übrigens, die US-Männer spielen am Donnerstag gegen Panama. Das heißt, der Podcast,
wie schön ist Panama.
Der Podcast wird erst danach rauskommen. Interessant ist an Panama ja immer, dass viele MLS-Spieler in diesem Team sind und man dann sozusagen auf Leute trifft, die man seit Jahren kennt.
Gerade Roman Torres. Wer ist dieser Fernando, über deinen Roman hast? Aha. Nein, aber wie gesagt, habt ihr da noch was?
Nein. Also, beziehungsweise, ich möchte dann noch einen großen Dankeschön nochmal an Ben Lund ausrichten, dass er sich Zeit genommen hat für uns. War, wie gesagt, sehr interessant und auch sehr cool, mit ihm mal zu sprechen.
Mal ganz andere Einblicke zu bekommen.
Genau.
Aber wenn ihr Ideen habt, wen wir nochmal interviewen sollen oder wen wir irgendwann mal interviewen sollen, schreibt uns bei Twitter oder bei Facebook. Unten ist wieder alles verlinkt dann in der Beschreibung. Und ja, gebt uns auch wie immer Tipps und Hinweise, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Vor allem aber auch eine ganz große Bitte, bewertet unseren Podcast bei iTunes, wenn er euch gefällt. Da haben wir bisher noch nicht so viele Bewertungen bekommen und wir würden uns da sehr freuen, wenn da der ein oder andere Kommentar noch dazu kommt.
Definitiv, das kann ich alles nur weitergeben. Auch nochmal von mir großes Dankeschön an dich, Ben. Es war echt interessant und auch mega cool, dass du dir die Zeit vor allem auch genommen hast für uns in Deutschland und uns natürlich auch deine Einblicke geschildert hast und Eindrücke vermittelt. Aber ansonsten würde ich sagen, war es auch von uns. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, Anhören. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder hier bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.